Grüße des Tommy, Junge.
Oh, heute fangen wir mal umgekehrt an.
Ja, normalerweise danke für die Einladung.
Geil, das hatte ich auch noch nie. Normalerweise fange ich mit dem Intro an und begrüße den Gast, aber der Gast begrüßt heute mich. Interessant für mich persönlich, warum du bist der erste Fußballer oder ehemalige Fußballprofi, der hier sitzt. Ich habe so, was wahrscheinlich vielleicht auch ganz gut ist für den Talk, ich habe nicht so krasse Berührungspunkte zu Fußball. Mhm. Ich werde immer wieder eingeladen zum VfB, was so deine Roots sind, von einem Kollegen, der deine Lounge hat. Und dann sage ich immer, ich frage meinen Sohn Elias, wenn er Bock hat, dann komme ich. Und dann können wir auf jeden Fall Gas geben.
Also dein Sohn ist eher Fußball-connected?
Der ist super Fußball-connected. Also er spielt auch selber Fußball. Er hat jetzt 5 Jahre lang im SG West hier oben gespielt.
Okay.
Und hat irgendwann gemerkt so, na, Fußball war jetzt cool, ich habe Bock auf Kampfsport. Und jetzt ist er auf Muay Thai umgeschwungen. Aber natürlich, wenn sich die Möglichkeit ergibt, dass wir hier beim VfB irgendwie zugucken können, ist, glaube ich, so für jedes junge Kind ein Highlight. Aber das Krasse ist ja, du bist ja Stuttgarter, ich bin Stuttgarter. Jetzt war ja der Weg relativ kurz, dass du hier ins Studio kommst. Mhm. Und ich kenne dich ja schon jahrelang so vom Sehen einfach. Ne? Also man begegnet sich ja zwangsläufig, wenn man Stuttgarter ist. Und dann bist du ja viel in Stuttgart-West unterwegs.
Ich habe mich immer gefragt bei dir, ich kenne dich ja aus der Metzgerei, Café in Stuttgart. Und da warst du immer so ein bisschen so, keine Ahnung, allein gesessen, dein Ding gemacht und dann auf einmal steil nach oben. Fand ich cool.
Ja, ist interessant, dass du das ansprichst, weil ich bin ja auch Familienvater wie du und habe immer viel gearbeitet, Familie und diese Momente, in denen du mich gesehen hast, wie jetzt in einem Restaurant, Metzgerei, wo ich dann alleine war und gegessen habe, war so die Momente, wo ich mir immer so mal meine Auszeit und meine Ruhe gegönnt habe und einfach nicht zu niemanden sehen wollte, Social Battery aufladen, einfach entspannt. Das ist auch meistens dann am Wochenende gewesen, wenn du mich gesehen hast.
Ja, schon auch Mittagspause auch und so, oder?
Stimmt, ja. Schon, ja. Stimmt. Ja, hin und wieder war ich auch in der Mittagspause da, aber einfach wirklich so tatsächlich alleine, um einfach Ruhe zu haben, ein bisschen Energie zu tanken und dann wieder loslegen zu können.
Ich habe mich immer gefragt, was du machst. Damals, so.
Ja, also, aber ich war damals, als du mich zu der Zeit gesehen hast, noch gar nicht so auf Social Media,
nee, gar nicht, gar
Brand
nicht. Nee, gar nicht.
Aktiv, aber man hat sich gesehen, man hat sich gegrüßt, du warst auch öftermals da, auch mit Kind, ja, und ja, ich wusste ja so zwangsläufig, wer du bist, klar, du bist jetzt kein unbeschriebenes Blatt in Stuttgart, fand es aber umso interessanter, wo es dann bei mir nach oben ging, dann kam ja die Berührungspunkte mit der Hilfsorganisation, die du ja mitgegründet hast, mit Stelp. Da haben wir uns ja auf der ersten Gala vor 2 Jahren gesehen.
2, 3 Jahre, ja.
Genau. Und ja, es ist krass für mich, wenn ich so ein bisschen Recherche gemacht habe über dich, so was dein Background angeht, wo du herkommst und wie ich jetzt so als Außenstehender, der jetzt so nicht so die krassen Berührungspunkte mit Fußball hat, dich wahrnehme als Person. Und normalerweise verbinde ich so Fußballer, sind ja für mich oftmals immer so wie Rockstars. Ja, so hier Party machen, roter Teppich, Champagner, keine Ahnung, Vollgas.
Klischee halt.
Ja, so richtig so Schublade auf, ja, Schublade zu.
Stereotyp.
Stereo-Fußballer, ja. So, und dann bin ich dir immer öfter begegnet. Damals, als ich selber noch im Messebereich unterwegs war, kann ich mich noch dran erinnern, da habe ich dich in der Karl-Benz-Arena getroffen. Und da warst du dabei, ein Yoga-Festival zu organisieren. Und das war das erste Mal, wo ich dachte so,
okay, warum?
Warum? Also, wie bist du darauf gekommen? Und das Krasse ist, um das nochmal vorweg, bevor du jetzt antwortest, ich sehe immer mehr Menschen, vor allem Männer, weil man ja sagt so, hey, Yoga für Männer, was ist das denn für eine Scheiße? Und so, das ist ja voll das Frauending hier, Pilates, Yoga, und hast du dich gesehen? Aber es shiftet sich immer mehr gefühlt heutzutage, dass auch Männer oder Menschen, egal ob Mann oder Frau, immer mehr in Richtung Yoga, Pilates, Atemübungen, Meditieren gehen. Also mehr so in diese andere Richtung, mehr entschleunigen, weil wir in so einer schnelllebigen Zeit leben.
Mehr Bewusstheit halt.
Mehr Bewusstsein mitbringen. Mhm. Was war für dich so der Grund, outside of Fußball und Soccer, zu sagen so, hey, ich mache jetzt hier kein Fußballcamp auf, sondern ich mache ein Yoga-Festival.
Es war ja ein Prozess, es war auch ein Weg. Ich habe vor 10 Jahren jetzt schon, über 10 Jahren bin ich heraus aus dem Fußball. Und dann stellt sich ja die Frage, okay, was machst du jetzt? Bleibst du im Fußballbusiness oder gehst halt einen anderen Weg? Und bei mir war schon wichtig, so auch mal komplett weg zu sein. Im ersten 1, 2 Jahren bin ich viel gereist, viele Freunde besucht, 3 Wochen in Amerika gewesen, einen Roadtrip gemacht und so und dann einfach geguckt, wo geht mein Weg hin. Und mein erster Berührungspunkt war eine Live-Kommunikationsagentur in Stuttgart, TaylorMade GmbH. Die waren die Lead-Agentur von der Mercedes-Benz Bank, vom Hauptsponsor und so. Und da habe ich so ein bisschen angedockt halt. Und Yoga kam so richtig danach, um einfach wieder meinen Körper so in Balance zu bringen. Ich habe während meiner Karriere auch so ein Bewegungssystem gemacht, einfach weil du trainierst täglich und die meisten Stereotypen denken, okay, Fußballer gehen halt pumpen, machen auch die meisten. Aber ich war schon eher immer so, ich will jetzt nicht sagen weiß, aber es könnte auch Beweglichkeit dazu, halt vielleicht Flexibilität und das hat einfach mein Körper während der Karriere schon viel gebraucht, gerade als Torwart, aber auch so danach, du hast ja nie Zeit, dich zu regenerieren, auch mal Pause zu machen, weil du ja immer gestriezt wirst, hast, also du musst ja performen sozusagen und Yoga kam immer mehr so in mein Leben danach und ich habe auch eine Ayurveda-Kur gemacht auf Bali, so eine Reinigung, Darmreinigung etc. und so und das war schon eher so mein Weg und das Yoga-Festival war einfach, hey, es gab nichts in Stuttgart, ganz pragmatisch. Ich habe Yoga gemacht im Yoga-Studio. Ich kannte die Jungs von TaylorMade, die haben eine Location gehabt, eben die Karl-Benz-Arena. Kann man zusammenführen. Lass einfach mal checken, ob was geht. Und haben wir das zweimal gemacht. War sehr erfolgreich und dann haben sich die Wege so ein bisschen getrennt. Fokus hat sich verändert, aber rein pragmatisch gedacht. Genauso wie mit dem veganen Restaurant. Kommen wir vielleicht auch noch drauf. Es gab in Stuttgart Innenstadt nicht wirklich was. Also lass mal ein paar Leute zusammenbringen und einfach machen.
Auch das wieder, ne? Also ich muss heute viele Klischees aufgreifen, es tut mir leid, weil...
Ja, das passt nicht zusammen, ich weiß, ich weiß.
Ich erinnere mich so an Franck Ribéry irgendwie, der bei Nuss...
Goldenes Steak.
Goldenes Steak ist hier Vollgas, den hier mit Salz und bei Nussret und keine Ahnung... Und dann kommt ein Timo Hildebrand um die Ecke und macht ein veganes Restaurant auf, mitten in Stuttgart, weil du erkannt hast, es gibt keine veganen Restaurants in der Stadt. Und der Trend in Richtung Fleischkonsum runter, der ist ja da. Also das ist jetzt nicht irgendwie, was du dir jetzt aus den Fingern gesaugt hast, sondern man sieht es ja auch immer mehr. Nicht nur das, und was ich jetzt auch letzte Woche gehört habe, es ist so weltweit krass, auch der Bierkonsum runtergegangen ist. Was für mich so ein bisschen einhergeht damit, dass ich das Gefühl habe, so die Menschen finden immer mehr so ein bisschen in Richtung körperliches Bewusstsein. Was ist gut für deinen Körper? Und es beginnt ja mit der Ernährung. Also ich habe für mich feststellen dürfen, als mein Trainer mich gestriezt hat, so im Fitness gesagt hat, hey, du kannst trainieren, wie viel du willst, aber wenn du Scheiße frisst, dann bringt das halt einfach gar nichts. Ja, du kannst, weil 80% ist Ernährung, 20% ist Körper. Und du hast ja das Restaurant Y eröffnet. Machst du ja auch Catering, habe ich gesehen. Machst du das alleine oder hast du dir noch jemanden mit an Bord geholt, wo du gesagt hast, hey, boah, du hast ja so schon viel zu tun. Du bist ja wirklich gefühlt immer irgendwo unterwegs. Gestern Football, morgen VfB Legends hier in einem anderen Land, anderer Kontinent. Wie kriegst du das unter einen Hut?
Ich mache nur Sachen, die mir Spaß machen und wo ich Leidenschaft drin habe und einfach die mir gut tun, die mich erfüllen, aber auch wo ich was zurückgeben kann. Ob es jetzt die Hilfsorganisation Step ist, ob es eben dieses Thema Bewusstsein, Nachhaltigkeit, vegane Ernährung ist, weil ich denke, es will so ein bisschen Impulsgeber sein, einfach für eben diese Stereotypen aufzubrechen. Männer können schon auch Yoga machen. Es ist nicht schlimm, sich auch verletzlich zu zeigen und nicht irgendwie immer den starken Max rauszuhängen oder eben auch Ernährung. Es sind ja 1000 Fakten sprechen dafür, warum wir weniger Fleisch essen sollen. Ich bin jetzt nicht irgendwie dogmatisch unterwegs, sage, hey, du bist jetzt, keine Ahnung, schlechter Mensch, weil du Fleisch isst, sondern probier es einfach aus, integrier es immer mehr in deinen Alltag rein, damit es, am Ende betrifft es uns wirklich alle, es ist einfach so. Wir sitzen jetzt hier im Sommer, aber draußen schüttet es halt. Man denkt immer halt so, als Einzelner kann man nicht viel machen, aber irgendwann wird halt echt eine Bewegung draus. Und so versuche ich einfach so ein bisschen was zurückzugeben, einfach die Leute ja, zu inspirieren, zu sagen, hey, ich denke einfach mal drüber nach. Wie ernähre ich mich? Kann Yoga was sein? Kann Atemübung was sein? Kann dies, kann das was sein? Um einfach so ein bisschen bewusster zu werden. Ich glaube, das nimmst du auch wahr, der Wandel in der Gesellschaft ist schon insgesamt da. Man, es sind ja extrem viele Themen, die uns alle irgendwie beschäftigen. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Menschen so ein bisschen bewusster werden.
Das ist krass. Also für mich immer noch so wirklich so, wo ich dachte so, okay, krass, was macht der Typ alles so? Also du machst ja konträr alles zu dem, was man sonst so kennt. vom Fußball her, weil da die Klischees halt wirklich so groß sind. Man hat viele Fußballprofis einfach immer noch diese Klischees.
Ich habe mir auch Dinge gegönnt, klar. Es gehört einfach, glaube ich, auch so zum Weg dazu. Mhm. Aber ich glaube so, wenn man wirklich in sich reinhört, sind das halt einfach die Themen, die mich erfüllen. Und im Endeffekt geht es ja jedem, also bei jedem darum, auf sein Inneres zu hören und zu gucken, was erfüllt mich. Du hast Bock auf Podcasts, also hier machst du einen Podcast.
Ja, hundertprozentig. Jetzt hast du die Hilfsorganisation erwähnt. Das ist ja Stelp in Stuttgart. Mhm. Mit der bin ich in Berührung gekommen durch deinen Geschäftspartner. Und beziehungsweise erst durch meine Frau, ich lüge.
Mhm.
Meine Frau hat das zuerst gesehen, was ihr so macht, was ihr treibt und wo ihr unterwegs seid und war so direkt on fire zu spenden und hier, mhm. Schatz, guck mal und guck mal, was wir machen, vielleicht können wir uns da engagieren. Ist das so andockend zu dem ganzen Thema, dass du sagst so, hey, Yoga, vegan, was zurückgeben, du willst so Impulsgeber sein, dass du auch da nochmal in eine Richtung gehst, dass du sagst, hey, es passieren viele Dinge auf unserem Planeten, Naturkatastrophen, Kriege, mhm. whatever it will be, dass du sagst, hey, auch da wieder die Kraft eines Einzelnen, wenn du jetzt sagst so, ah nee, ich kann eh nicht viel bewegen, ob ich jetzt was mache oder nicht. Hast du das damit auch wieder aufgebrochen und sagst dann, hey, nee, die Kraft eines Einzelnen kann schon sehr viel bewegen, weil du und dein Geschäftspartner, die ja die Organisation ins Leben gerufen haben, ihr habt ja extrem viele Menschen zusammengetrommelt. Ich erinnere mich nur an die letzten zwei Galas.
Ja, brutal, ne?
Wie viele Leute da waren, ob das jetzt Künstler waren, ob das jetzt Musiker waren, Fußballer, Unternehmer, Menschen.
Klar.
In erster Linie. Völlig gleichgültig. Und die Spendensummen, die an den Abenden eingenommen worden sind, um die Organisation am Leben zu erhalten.
Ja, krass.
Wir reden ja immer von 500.000, die an einem Abend zusammengekommen sind. Was ist das, also wenn du jetzt rückblickend betrachtest, und ich gehe jetzt mal ganz bewusst nicht sehr, sehr viel auf Fußball ein, sondern so ein bisschen auf andere Themen, um mal so ein paar Sachen aufzubrechen in der Außenwelt. Was war das für dich vom Moment, vom Grundstein legen mit Stelp bis da, wo ihr jetzt angekommen seid?
Ja, verrückt. Also ich muss ja korrigieren, ich habe das nicht mit ihm gegründet. Serkan ist irgendwann mal losgegangen, einfach an Balkan, als damals diese Flüchtlingskrise war. Und ich habe davon in der Zeitung gelesen, eben in der Metzgerei, weißt du? Und habe ihm eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, hey, Digga, wie sieht's aus? Wie kann ich dir...
Kannte dich vorher schon?
Nee, gar nicht.
Krass.
Und er erzählt es dann immer so, hey, weißt du, ich gehe meine E-Mails durch und auf einmal, boah, der ist halt auch krasser VfB-Fan und so halt, weißt du?
Dann schreibt ihm die Torwartlegende
Timo himself. Schreibt mir und so, was ist jetzt los und so, weißt? Hat es ein bisschen gebraucht. Dann war ich auch mit in der Türkei eben in die Flüchtlingscamps rein, weil ich einfach sehen wollte, was macht Stelp letztendlich und so.
Wo kommt das Geld auch an?
Ja, wo kommt das Geld an? Und ich glaube, das toucht viele. Ist ja auch einfach ein krass emotionales Thema. Mhm. Ich wollte nicht nur Geld reingeben oder auch mein Netzwerk und so, sondern wirklich Teil von etwas sein. Ich habe viele Anfragen gekriegt. Ich habe überlegt, eine eigene Stiftung zu machen. Aber warum was Eigenes zu machen, wenn es schon was Cooles gibt und einfach da so seinen Impuls auch wieder reingeben kann und so was. Serkan hat immer gesagt, hey, wenn du irgendwo einmal anrufst, brauche ich irgendwie 2 Jahre dafür, damit ich irgendwann mal
durchkomme
und so halt, weißt. Soll nicht arrogant klingen, aber habe halt ein anderes Netzwerk und geht vielleicht einfach.
Du kannst ganz andere Türen schneller öffnen, um ans Ziel zu kommen.
Und darum geht's bei Stelp. Jeder kann seinen Skill, den er hat, da reinwerfen. Der eine hat eine Werbeagentur, meine Ex-Partnerin, die macht unser CI, Druckerei, druckt umsonst. Und so kann jeder sein Gimmick praktisch reingeben in die Agentur und das macht es selbst so besonders. Und Thema Gala war auch so, ich habe den mit zu einer Gala nach München genommen und dann sitzt der da drin und sagt, das machen wir selber, das mache ich. Und die erste Gala hat er so nebenbei noch gerockt im Kursaal und das war der Ursprung der Gala halt, weißt du. Und mittlerweile machen wir dann 500.000 an einem Abend. Das ist einfach krass, wenn man überlegt, so einfach von der Idee zu dem, wo wir jetzt sind und 10 Mitarbeiter, ein Büro auf 3 Kontinenten, 24 Länder unterwegs, krasse Projekte und so. Das ist schon krass, was aus dem Verein geworden ist. Völlig. Also richtig coole Geschichte, obwohl es auch ein schweres Thema ist. Mhm. Aber wir versuchen es so zu interpretieren, wir machen coole Events. Jetzt unabhängig von der Gala haben wir auch einen Comedy Clash, einen Spendenlauf. Also machen ganz viele verschiedene Sachen und wollen halt einfach so Spenden generieren. Und die Leute haben so eine geringe Hemmschwelle halt, weiß dann auch zu spenden. oder es da einzubringen, weil jeder, wie gesagt, kann was, ob das jetzt zum Beispiel auch eine Schicht ist in unserem Non-Profit-Café, das ist das soziale Engagement und so funktioniert bei uns praktisch Hilfe leisten.
Das habt ihr auch noch, ne? Ein Non-Profit-Café,
ja,
wo du reingehst und die Einnahmen da mehr oder weniger
in die Organisation gehen.
In die Organisation wandern. Ist dieses Bewusstsein nach außen bei dir, wo du sagst, so, hey, du willst Impulsgeber sein, du willst Menschen zusammenbringen, du willst helfen irgendwo. Ist das so ein bisschen durch den Mannschaftssport auch entstanden, ein Stück weit, dass du so durch dieses Fußballer-Ding, was so in dir war, durch deine Karriere irgendwo ein Stück weit entstanden oder hast du das immer schon in dir getragen?
Ja, ich glaube, ich bin schon so ein sehr sozialer Typ auch, mitbekommen von meiner Mutter. Torwart ist schon auch so eine besondere Situation, wo du auch irgendwie ein bisschen führen musst von hinten, nicht nur ein bisschen, sondern auch immer irgendwie solider sein müsstest eigentlich, um auch die Position richtig zu interpretieren, aber letztendlich ist schon auch Charaktersache, finde ich.
Von zu Hause mitbekommen heißt im Prinzip, du hast, deine Eltern haben die gewisse Werte mit auf den Weg gegeben, dass du sagst so, hey, meine Mama hat gesagt, du musst anderen Menschen Gutes tun.
Ja, sie ist schon auch immer für andere da, sehr demütig, immer andere geholfen und so, und das kriegst du natürlich mit in die Wiege. Also, und ja, dann orientiert man sich ja daran.
Jetzt erinnere ich mich so an sehr, 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 sehr viele Jahre zurück, als du ja am Sommermärchen-Weltmeisterschaft Deutschland mit beteiligt warst und hast ja auch den VfB maßgeblich begleitet, diese ganzen geilen Fußballmomente. Wie war es dann für dich danach? Ich vergleiche das immer mit Rentnern irgendwie ein bisschen. Nee, ohne Scheiß, das klingt jetzt ein bisschen dubios. Warum sage ich das? Weil ich stelle fest, Menschen, die in Rente gehen, verfallen dann irgendwie in eine Depression ein Stück weit.
Mhm.
Und ich glaube, bei Fußballern ist es nicht arg viel anders, weil du hast ja so eine krasse Performance, die du ablegst, aber jetzt war nicht in 45 Arbeitsjahren wie ein Normalarbeitender, sondern
in 10, 15.
Sondern deine aktive Zeit ist halt 10, 15 Jahre, aber du wirst ja auch in den 10, 15 Jahren gestriezt. Also das, was ich jetzt als Außenstehender wahrnehme, ist, wenn du halt bei einem Spiel auf dem Platz bist. Aber das, was hinter den TV-Kulissen passiert, ist ja, du wirst ja jeden Tag auf dem Feld hier trainieren und hast dich nicht gesehen und keine Ahnung. Jetzt hast du ja 10, 15 Jahre lang, warst du ja, glaube ich, permanent unter Strom. Und von heute auf morgen hast du dich ja zurückgezogen vom Fußball. Musstest du das irgendwie erstmal so psychisch auch so ein bisschen einordnen, verarbeiten? Wie ging es dir da eigentlich?
Aber keine einfache Zeit. Wie gesagt, ich glaube, es ist so eine Findungsphase. Viele kommen da echt nicht mit klar. Es hat so ein bisschen den Vorteil, wenn man das so sagen kann, war auch körperlich nicht mehr machbar. Ich bin dann in der Hüfte arthroskopiert worden und dann wollte ich eigentlich nochmal nach Amerika mit Family, so eine neue Lebenserfahrung nochmal. Und dann waren es 3, 4, 5 Monate und 6 und dann war klar, okay, das funktioniert einfach auch körperlich nicht mehr. Da konnte ich mich so langsam dran gewöhnen. Aber ich habe mich damals auch kurz danach von der Mutter meines Sohnes getrennt, ist jetzt schon lange her, wir haben ein super Verhältnis, das klappt alles ganz, ganz toll, aber ja, man muss sich erstmal wieder neu finden, das ist halt einfach. So, was ist der neue Lebensinhalt?
Ja, ja.
Weil du bist ja auch in der Struktur drin, du hast ganz normale Abläufe, wie das jeder andere Arbeitnehmer auch hat, ist halt nicht von 9-to-5, aber bist halt auch in so ein System drin. Okay, what's next? Eben, viele bleiben im Fußball, ich habe auch eine Trainerausbildung gemacht und so, aber es war nie meins. Und von daher habe ich eben dann eine gewisse Zeit gebraucht, um meine Themen zu finden.
Krass. Trainerausbildung gemacht und dann doch irgendwie die andere Richtung eingeschlagen. Aber wie ist es eigentlich für deinen Sohn mit so einem, ich sag mal in Anführungsstrichen, berühmten Papa unterwegs zu sein? Ist das so, dass er schon so das genießt auch ein Stück weit, weil du kannst ja viele Türen öffnen, hast du jetzt ja auch schon gesagt so. Wie ist das so, bist du für ihn einfach Papa so völlig ohne Glanz, ohne Gloria, weil ich
Also er kommt dann morgens und will ein Foto mit mir. Wäre auch witzig.
Ja, wäre sehr witzig. Klack. Für Instagram.
Nee, klar. Ich bin ein ganz normaler Papa für ihn. Aber er ist ja mit aufgewachsen, dass Leute, wenn wir jetzt gestern mal Football waren, Fotos mit mir machen wollen. Das kennt er. Und seine Freunde sind auch cool mit mir. Und ich versuche auch immer irgendwie bodenständig zu sein. Das ist auch was, so ein Wert, den ich einfach mitbekommen habe aus dem Elternhaus. Jetzt halt irgendwie pling pling und alles raushängen zu lassen, sondern einfach bodenständig durchs Leben zu gehen, ganz normal zu sein, in Anführungszeichen, und ihm einfach ein gutes Vorbild zu sein. Ich glaube, ich würde ihm auch echt eine Schelle geben, sorry, dass du sag, wenn er irgendwie so auf dicken Max macht bei den anderen und so. Weil er einfach ein privilegiertes Leben hat, weißt du? Also im Endeffekt sind wir alle brutal privilegiert. Vielleicht ist es einfach nochmal eine andere Stufe. Aber trotzdem ist es so, ich will, dass er einfach da auf dem Boden bleibt.
Das ist echt interessant, dass du das sagst, weil man sieht es ja oft bei Kindern von berühmten Persönlichkeiten, Sportlern, Musikern, Politiker, Unternehmer, name it, wie du möchtest, dass halt die Kinder unfassbar verzogen sind, weil die Eltern es halt verpassen, denen die richtigen Werte mit auf den Weg zu geben, weil du vielleicht nicht so viel Zeit hast, ja, bedingt durch deine aktive Sportlerkarriere und dann diese fehlende Zeit mit Geld gut machen willst. Dann sagst du, hey, ich kaufe einem Kind dies, das, bla, keine Ahnung, hast du nicht gezählt. Ich erfülle ihm alle Wünsche, die es haben will, Hauptsache so, du hast dein schlechtes Gewissen beruhigt, als Vater ein Stück weit, aber du gehst einen Schritt weiter und sagst, hey, nein, egal wie gut es uns geht, ne, weil wir ein privilegiertes Leben führen, mir ist es wichtig, mir am Kind die richtigen Werte mit auf den Weg zu geben.
Absolut. Mir ist es brutal wichtig, weil also auch viel Zeit mit ihm zu verbringen, weil mein Vater war nie wirklich für mich da. Alkoholabhängig, ich habe da auch schon ein paar Mal drüber geredet, öffentlich und so, und hätte gerne eine andere Bindung zu meinem Vater gehabt. Und deswegen nehme ich mir auch bewusst die Zeit. Also wir machen so eine Woche Modell, und das ist mir extrem wichtig. Klar habe ich, jetzt ist er 13, ist auch mal ein bisschen alleine zu Hause, hat auch Bock drauf, irgendwie zu chillen und
Pubertät.
So.
Pubertät.
Genau, Pubertät, zu zocken und so. Das ist eben, was wir auch früher gemacht haben.
Ja.
Aber trotzdem ist mir wichtig, so für ihn da zu sein, halt, weißt du, Ansprechpartner.
Das ist krass. Ich erinnere mich immer so ein bisschen an so einen Moment von Shaquille O'Neal, wo ich so Videos gesehen habe von ihm, wo ihm gesagt wurde so, hey, weil er seine Kinder so behandelt, so wenn es darum geht, dass sie was kriegen sollen oder dass sie was geschenkt kriegen sollen, dass sie immer eine Gegenleistung bringen müssen. Mhm. Also man muss es sich verdienen, erarbeiten. Und dann hat er einen ganz geilen Satz gesagt, ja, aber dass die Kinder gesagt haben so zu ihm, ja, wir sind doch reich. Und dann hat er gesagt, nein, nein, ich bin reich, nicht wir sind reich.
Das ist gut.
Das erinnert mich daran, und das finde ich geil, weil der Ansicht bin ich auch. Klar, seit 4,5 Jahren, seitdem ich immer Tommy bin, ist viel passiert in meinem Leben. Ich habe auch viele tolle Dinge miterleben dürfen, monetär, egal was so. Hast du
auch auf die Fresse gekriegt?
Ich habe sehr viel auf die Fresse gekriegt, sogar die letzten 12 Monate. Aber ich hatte oft dann auch die Momente mit meinen Kids, dass die dann gesagt haben, hey Papa, können wir hier hingehen, da hingehen, kann ich das Auto haben, kann ich dies haben? Sag ich, nein, kannst du nicht. Oder ich nehme dir das Auto weg, weil du dich so und so verhalten hast, weil du nicht dankbar bist. Ja. Und dann heißt ja, aber warum, das spürst du doch nicht, wir haben doch Geld. Sag ich, nein, nein, nicht wir haben Geld, ich habe Geld. Das habe ich mir dann geklaut.
Das ist gut, das muss ich mir merken.
Ja, nee, weil ich sage, hey, weißt du, Kindern, die heutige Generation ist ja eh so total geschiftet, ne? Also du hast ja diese zwei Lager, ich hatte es vorhin schon in einem anderen Gespräch, wo ich gesagt habe, so das eine Lager, was gefühlt nicht arbeiten will, was keinen Bock auf gar nichts hat, ich will nur YouTube-Star werden oder irgendwie Twitcher, Gamer, was weiß ich. Und das andere Lager, was so extrem hasselt, irgendwie und gefühlt schon mit 16 Multimillionär sein will, aber ich einfach nur hergehe und sage, ey, mir ist wichtig, meinen Kids die richtigen Werte mit auf den Weg zu geben. Und die kannst du nicht mit Geld.
Nee. Ich glaube, es ist extrem schwierig, also heutzutage auch aufzuwachsen.
Ja, also du wirst ja extrem beeinflusst.
Anders als
von äußeren Umständen.
Ich habe das immer gehasst früher, so, hey, früher war alles besser und so. Ist es auch nett. Früher war nicht alles besser.
Es war anders.
Es war einfach anders. Und hatten einfach andere Herausforderungen, als sie jetzt haben und so, weißt, wenn so brutal viel Einflüsse, es geht alles so schnell etc. und so. Wenn du dir heute einen Film anschaust von, ich habe jetzt Bad Boys mit ihm geschaut gestern und eigentlich ist er ab 16 und so, aber wie heute ein Film produziert wird und damals, sind halt himmelweite Unterschiede und so.
Ja, weißt? Vor allem wie schnell die rauskommen, wie schnell die im Kino sind und dann irgendwie schon wieder auf den Streaming-Plattformen irgendwie 6, 7, 8 Wochen später.
Und deswegen glaube ich, ist es gar nicht so einfach für die Jugendlichen heute auch aufzuwachsen.
Du hast halt einen heftigen Informationsfluss. Also du wirst ja durch die sozialen Medien, wirst du ja zugeknallt im Sekundentakt von allen Seiten. Jeder ist am Snappen, am Story machen, Instagrammen. Ich weiß nicht, warst du jemand so, der gerne auch mal feiern war, so in der Vergangenheit, so in der Jugend?
Wir waren viel unterwegs. Also nicht in der Jugend, aber so beim VfB hatten wir schon auch wilde Zeiten.
Ja, so jetzt hattest du wilde Zeiten, war es auch sicherlich feiern. Und habt ihr damals eure Handys in die Hand genommen, um das alles so festzuhalten mit irgendwelchen
Ja, gab es nicht wirklich. Also so iPhone, wann war das? So 2005, 2006 hat es irgendwie angefangen. Und davor war schon, also es gab es damals nicht. Es hat sich auch damals krass geschiftet, so mit irgendwie, jetzt mach mal ein Foto halt, weißt du. Früher war halt nur irgendwie Autogramme schreiben.
Ja.
Und gibt es zwar immer noch und so, aber heute will ja jeder nur ein Foto machen und so. Nein, gab es nicht. Auch wenn du heute auf ein Konzert gehst etc. Ist ja selber auch. Man will es festhalten. Klar, man will es auch posten etc. und so, aber es hat sich schon extrem geändert.
Dann vergisst du den Moment zu genießen.
Ja, schon.
Ja, ich war auch geschockt. Ich war vor ein paar Monaten hier im Club in Stuttgart kurz, weil da ein Künstler war, wo ich auf dessen Konzert war. Da war die Aftershow-Party dort.
Es ist nur Handys, ne?
Dann war ich mit meiner Stieftochter da und ihrem Freund. Die wollte unbedingt dabei sein. Und dann waren wir da Backstage. Und ich stand halt da, die Musik lief und ich war halt völlig perplex. Dann bist du erstmal nüchtern, du trinkst ja keinen Alkohol mehr. Dann siehst du viele angetrunkene junge Menschen. Und erstens, keiner bewegt sich, keiner tanzt, gefühlt. Und alle irgendwie nur am Snappen und Story machen und keine Ahnung. Ich war so, was passiert hier gerade? So, ich erinnere mich so an meine Clubzeit früher, wo ich unterwegs war. Da hat er keinen Handy rausgenommen. Da hast du die Zeit genutzt, irgendwie um zu tanzen, connecten zu, mit anderen Leuten. Ich habe, weiß doch, damals, als ich im Sepp war, ehemaliges Buddha Bhagwan, da habe ich erstmal nur, um die in eine Runde zu machen, bis ich alle begrüßt habe, eine Stunde fast gebraucht. Bis mal mit jedem hier ein bisschen gequatscht hast und dann hast du dir einen Drink geholt, hier ein bisschen gequatscht und ein bisschen Spaß gehabt, so, da war gar nichts.
Das ist auch eine gute Geschäftsidee wieder, so Gegenbewegung. So Handy abgeben am Eingang.
Ich wollte gerade sagen, einen Club zu gründen,
ohne,
wo Menschen miteinander connecten müssen,
ja,
auf Oldschool-Weise, ohne dein Handy dabei zu haben, zu sagen, hey, wie heißt dein Insta oder keine Ahnung.
Auch gut.
Sondern vielleicht deine Handynummer auf ein Blatt Papier zu schreiben. Ja, was du bist ja in sehr, sehr vielen Themen unterwegs, wo du Impulsgeber bist, wo du was zurückgeben willst. Gibt es irgendwas, wo du sagst, so, hey, das vermisst du heutzutage so? Wenn du jetzt so ein bisschen rückblickend betrachtest und sagst, so, hey, früher war vielleicht alles anders oder besser oder nicht besser, wie du sagst. Aber du kommst ja viel rum. Du bist ja viel unterwegs. Du bist ja gefühlt, wenn ich in deine Stories reingucke, jeden Tag auf einem anderen Event und hier und da. Und gibt es irgendwas, wo du sagst, so, boah, ey, das vermisse ich irgendwie schon, das wünschte ich, das würde ein bisschen anders laufen.
Boah, weiß ich nicht. Ich finde, alles hat so seine Zeit. Klar, meine Fußballzeit, dieses Adrenalin zu spüren und so, weißt, aber das kommt dann nicht mehr. Also es wird nie mehr so sein. Ich fand immer so, wo hast du das sonst noch? So ein Adrenalingefühl, so dieses, hey, aufs Spiel hinfiebern und dann wieder da drin zu sein und abzuliefern und dieses Gemeinschaftsgefühl mit einer Mannschaft, dumm zu schwätzen in der Kabine mit 25 Jungs, Blödsinn zu machen etc. und so. Das ist so, was man vermisst, aber ich konnte es gut abhaken, weil es einfach auch vorbei ist und so, weißt. Bin heute auch dankbar, Teil dieser VfB-Familie immer noch zu sein, aber dieses Gefühl wieder zu haben, irgendwie so dieses Kribbeln, das fehlt schon manchmal, aber es ist absolut okay.
Du bist ja auch viel mit VfB Legends unterwegs, ne? Also ist das so quasi die alten Stars vom VfB irgendwie so? Habt ihr da noch irgendwie Benefits, Auftritte, Spiele, so, was ihr da aktiv macht? Oder wie kann ich das einordnen, was ihr mit Legends macht von VfB?
Es gibt's ja auch noch nicht so lange, dieses, ich sag's jetzt mal, Programm. Wir sind vier Jungs, Kakao, Guido, Buchwald und Hansi Müller. Das sind so die den Verein repräsentieren. Und dann gibt's halt auch noch, die haben praktisch so Kriterien aufgestellt, wann du eine Legende bist. Ich mag den Begriff nicht, weil es bin keine Legende in dem Sinne, weil es gibt andere Sportler wie Muhammad Ali oder sowas, die halt wirkliche Größen sind oder auch in anderen Themen. Aber ja, der VfB lebt es letztendlich wieder und bringt uns so wieder an den Verein dran. Wir begleiten Sponsorentermine, sind bei Veranstaltungen oder auch jetzt bei den Auswärtsspielen bei Madrid und so. Kannst du einfach auch mal genießen, aber wir sind sozusagen die Repräsentanten des Vereins. Und der Verein hat es nie wirklich so gelebt, seit zwei Jahren machen sie es. Aber es hat auch viel mit der Philosophie zu tun, mit den Menschen, die am Arbeiten sind da, im Vorstand etc. und so. Und es macht wirklich Spaß, da dabei zu sein.
Jetzt hast du gesagt, Muhammad Ali ist eine Legende in deinen Augen. Würdest du sagen, dass zum Beispiel ein Ronaldinho eine Legende ist im Fußballerbereich?
Auf jeden Fall. Schon getroffen?
Getroffen noch nicht, aber
muss Kevin fragen.
Ja, ich habe ihn.
Connection.
Ja, ich habe ihn vorletzte Woche oder wann war das? In Tatis getroffen. Da war der auf diesem Fußballfestival in Belgien oder wo war das? In
Europa. Ja, ja, so ein Sportding.
Sportfestival.
Ja, irgendwie sowas.
Und er hat ja Ronaldinho gebracht.
Ja.
Und was ich halt faszinierend finde, wenn ich mir dann angucke, der ist ja dann so mit so Altherrenmannschaft so gefühlt noch von den alten Hasen von damals auf dem Platz. was der noch für eine Beweglichkeit aufruft. Mhm. Also was der für Skills aufruft. So, da hast du das Gefühl, deine Zeit, seitdem er raus ist aus dem aktiven Fußball, hat gar nichts verändert. Also da sind ja noch Skills und Bewegungen da.
Ja, ich glaube, der hat schon ein bisschen zugelegt auch.
Ja, also hier in der Area schon auf jeden Fall. Also das
kriegst du nie raus, so Skills und irgendwie so diesen Spaß fürs Fußball und so. Ich habe letztens auch, wenn ich spiele mit den VfB-Ligern, spiele ich draußen, weil im Tor ist dann einfach zu langweilig. Und da habe ich irgendwie 3 Spiele in einer Woche gemacht. Danach ging gar nichts mehr. Also war fix und fertig danach.
Welche Position spielst du dann, wenn du?
Überall, ist ja egal.
Ernsthaft?
Ja, klar.
Also gibt es nicht irgendwo, wo du sagst, ich bin eher der Stürmertyp, eher der Abwehrtyp, Mittelfeld?
Irgendwo Mittelfeld, irgendwo. Freiheiten.
Okay, hast du auch schon Tore geschossen, oder?
1 habe ich schon gemacht.
In wie vielen Spielen?
2 beim VfB und 1 mit der Lotto-Elf. Ja, easy.
Also ich gehe hier mit dem Büro bei mir immer montags oben in SV Freien, gehen wir kicken.
Okay.
Mit so Mitte-20-Jährigen, die mir dann zeigen, wo der Frosch die Locken hat, da bin ich dann mit 42 so, da gehe ich gerne ins Tor, weil die haben so ein Tempo drauf.
Ja, klar, kommst du immer mit.
Und wir spielen auf so einem halben Feld, also nicht auf einem ganzen großen Feld, sondern auf einem halben, und ich merke dann schon, wie die Lunge halber kollabiert und denke mir so, ey, wie hältst du das 90 Minuten aus, Alter? Also so ohne Pause. Ich habe dann noch vor 2 Jahren, habe ich bei Battle of the Socials mitgekickt, da war ja dieses riesengroße Social-Media-Fußballturnier in Mainz, wo ich für Team Instagram gekickt habe, auf dem ganzen Feld.
Heftig, ne?
90 Minuten lang, und ich war so gefühlt der Älteste auf dem Platz, weil du weißt ja selber, so Social-Media-Influencer sind ja so gefühlt alle so Mitte, Anfang 20. Ich dachte, ich sterbe an Altersschwäche auf dem Platz, wirklich. Also ich war, glaube ich, so rot im Gesicht und so verschwitzt.
Ja, man unterschätzt es. Also auch wenn du normal laufen kannst, jetzt ein Halbmarathon, ist halt was ganz anderes, als wenn du auf dem Fußballplatz so kurze Bewegungen machst.
Ey, das ist crazy. Mhm. Und dann war ich auch noch, dann wollte ja keiner die Abwehr, ne, von den Leuten, dann war ich in der Abwehr.
Das ist okay.
Dann wollte auch keiner wechseln mit mir. Dann musste ich durchziehen bis zum Schluss. Und dann dachte ich mir, es erinnert mich so ein bisschen an die, war das EM oder WM? Wo wir Kroaten Vize wurden. Also wir sind ja, glaube ich, Vize einmal bei WM und
gegen
WM.
Frankreich.
Ja. Wo ich echt...
Tat weh, oder?
Mein Herz hat so geblutet, Alter. Ich weiß doch, ich war im Topaz hier in der Stadt mit meinen großen Kids. Wir haben uns das Spiel angeguckt, ja. Und die 2 Spiele davor hatten die ja auch schon reguläre Spielzeit, Verlängerung, 11 Meter. Mhm. Und ich glaube, wenn du das so in kurzer Zeit, innerhalb von ein paar Tagen mehrmals durchmachst, dann hast du wahrscheinlich vom Energielevel einfach keine Power mehr, um das weiterhin durchzuhalten.
Ist ja auch ein mentales Thema, ne? Also gerade bei so einer WM, ich war ja auch bei einer dabei und habe ja nicht gespielt, ich habe Zuschauer gewesen als Nummer 3, aber das ist schon nochmal ein krass anderes Niveau einfach halt, weißt du? Also allein das zu verpacken, okay, entweder hopp oder top halt, weißt du, kommst weiter oder bist ausgeschieden im eigenen Land und so, das war schon extrem für die Jungs.
Ja, also
selbst ich habe das gespürt, obwohl ich gar keine Rolle gespielt habe letztendlich.
Ja. Und dann denke ich mir so, hey, dann machst du das 10, 15 Jahre am Stück. Mhm. Auch körperlich, ne? Das ist ja eine
Krankheit. Das unterschätzen ganz viele halt, weißt du? Und ich bin froh, dass mittlerweile auch viele, nicht viele, aber es gibt ja immer mal wieder den einen oder anderen und sagt, hey, ich habe mentale Probleme und so, dass die Gesellschaft und auch der Sport sich da ein bisschen geöffnet hat. Ich glaube, es ist noch nicht da, wo es sein darf und sein kann. Aber
Thema Schwäche zeigen hier oder wenn du irgendwie mentale Unterstützung brauchst.
Absolut.
Oder psychologische Unterstützung vielleicht oder was.
Ja.
Ich denke ja schon, wenn du so diesen Dauerdruck hast über Jahre, es geht ja immer um Gewinnen. Also du trainierst ja nicht oder du bist ja nicht in einer Mannschaft, um zu sagen, ja, wenn wir einen 3. Platz hinkriegen oder einen 4., ist auch ganz cool. Mhm. Also dann können wir feiern. Sondern jede Mannschaft trainiert ja irgendwo, um zu gewinnen, um den 1. Platz zu holen. Aber wenn ich jetzt...
Ja, ich kann mich erinnern, wir sind oft nach München gefahren oder wenn wir nach München gefahren sind, da fährst du schon hin und sagst so, hey, hoffentlich geht es nicht ganz so hoch aus. Also so von meinem Inneren her halt, weißt
du? Das ist hoffentlich kein 7-0.
Genau, gibt es ja auch hin und wieder.
Ja.
Je nachdem, wie auch der Selbstvertrauen-Level ist bei einem selber, aber auch beim Team, kann es halt so und so laufen. Das gibt es dann schon auch. Also bei mir zumindest gab es das.
Ja, glaube ich. Also das ist ja, also, dann geht es ja nochmal. Es ist ja jahrelang... lebst du jeden Tag unter Druck so und ein ganz krasser Leistungsdruck. Also man sagt immer so, gefühlt...
Fühlst du dich beobachtet zum Beispiel?
Ich? Ja.
Ja?
Also...
In Stuttgart oder generell?
Generell.
Ja?
Ja. Also es ist nicht nur so, dass wenn ich in Stuttgart unterwegs bin, dass ich merke, dass man mich erkennt. Es ist in anderen Städten in Deutschland so, es ist auch in anderen Ländern so, also vor allem, wo deutsche Touristen sind, ob das jetzt Kroatien.
Bei dir hat es ja auch dann brutal geswitcht, oder? Also du kanntest es ja vorher auch nicht.
Ich habe mit 37 ist das passiert, so 37, 38, hatte davor ein stinknormales Leben, ja. Von heute auf morgen, ich habe das vor 3, 4 Wochen, wo ich vor 15.000 Leuten gesprochen habe auf der Bühne, habe ich so kurz ein Recap gemacht, wo das erste Mal der Moment auftrat, dass jemand ein Bild von mir wollte. Da war ich mit meinem Elias Kicken auf dem Bolzplatz hier in der Elisabethenanlage unten. Und dann sind wir zur Tanke rübergegangen, um was zu trinken zu holen. Und dann lief auf jemand mir hinterher, ruft mich, hallo, hallo. Dann drehe ich mich so um und dann hält er mir sein Handy vors Gesicht mit meinem Instagram-Profil und sagt dann so, bist du das? Dann sage ich, ja. Sag ich, wow, krass, können wir ein Foto machen? Und dann mein Sohn stand so da, Elias, der so, hä, was passiert gerade? So, warum will der ein Bild, ein Fremder mit meinem Vater?
Frage ich ja, was hat's mit dir gemacht?
Boah, das war mir, die ersten Male war das mir sehr unangenehm.
Nee, so generell meine ich halt, weißt du, wie fühlst du dich dabei oder wie ist das komplett verändert?
Ja, das hat sich schon verändert. Mir war tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt auch lange, lange nicht bewusst, dass ich irgendeinen Impact auf die Menschen habe mit dem, was ich mache. Weil für mich habe ich in meine Handykamera reingeredet. Ich habe Videos produziert. Fertig. Ich drehe mein Video, ich schneide es, ich lade es hoch. Dann ist das Thema für mich erledigt, dann gehe ich wieder zur Tagesordnung über. Aber auf der anderen Seite des Bildschirms erreiche ich monatlich zwischen 40 bis 70 Millionen Menschen. Und da passiert irgendwas. Und klar kommen hin und wieder mal Nachrichten rein über Instagram und Co., wo die Leute dann den Kontakt suchen oder irgendwie was erzählen haben oder mir erzählen, wie sich das Leben verändert hat ins Positive durch meinen Content, oder halt Menschen mir dann auf der Straße begegnen und dann irgendwann merkst du so, hey, das ist nicht nur, ich mache Content zum Thema Immobilien und Finanzen und wie du dein Leben in den Griff kriegst, Mindset, whatever it will be, sondern da passiert wirklich was auf der anderen Seite. Und das war mir bis dato gar nicht bewusst, weil ich, für mich war es so, ja, ich mache halt Content, Immobilien-Content, um halt Leads zu generieren, um irgendwie an Immos ranzukommen, an Käufer ranzukommen, bringen A und B zusammen, Thema erledigt. Aber das, was dann darauf hinfolgte, das konnte ich mir im Leben nicht ausmalen. Und irgendwann war das dann so, also mittlerweile, wenn ich mit meinem Sohn unterwegs bin, wir sind im Einkaufscenter hier in Melanie und Stuttgart, der ist halt schon mit genervt dann so, ne? Also wenn alle 3 Meter jemand kommt und mich anhält und sagt, klar, ich kann nicht mehr in Ruhe mit meinem Papa einkaufen gehen, ohne dass irgendjemand ein Gespräch sucht. Oder
Perücke aufziehen oder so.
Ja, Mütze, also so Brille. Ich dachte wirklich, das
hilft.
Ich dachte wirklich, so nur eine Sonnenbrille zu tragen würde helfen. Das hilft gar nicht. Also da passiert nicht, die erkennen mich trotzdem. Aber wie war das denn für dich? Ich meine, du bist ja auch nicht irgendwie auf die Welt gekommen und warst berühmt oder irgendwie eine Person des öffentlichen Lebens. Wie war das für dich am Anfang? Wie bist du damit klargekommen?
Du hast gerade gesagt, mit 37, da hast du ja schon so ein bisschen Lebenserfahrung und so, weißt, bist so, keine Ahnung, Familienvater, bist so mitten im Leben. Und die Jungs, also heutzutage ist ja noch heftiger, sind 17, 18, spielen schon erste Liga und Nationalmannschaft. Jamal fällt mir ein, Extrembeispiel.
Ich wollte gerade sagen.
So, mein Les Kleinmüchsige und so, das ist dann schon crazy. Aber ja, da bricht ja auf junge Menschen brutal viel Einhand, weißt? Dieser Druck, Geld von außen, du wirst von jedem angehimmelt etc. und so. Das können alle verpacken. Also da gehört schon viel dazu, irgendwie in der Bubble irgendwie unterwegs zu sein und auch noch klar zu bleiben.
Ich beobachte das tatsächlich bei vielen Events, wo ich jetzt unterwegs war die letzten 4,5 Jahre, wo andere Influencer da waren oder Sportler, Musiker, Stars, hier keine Ahnung, so, dass du schon merkst, so wie krass so jeder so ein bisschen in seiner eigenen Bubble ist, so ein Stück weit, so sich so seine eigene Welt gebaut hat, ne? Man ist so, für sich selber steht man immer so im Mittelpunkt, gefühlt. Und da bin ich schon echt sehr dankbar, muss ich zugeben, dass das bei mir so spät angefangen hat, wirklich.
Klar.
Weil ich würde behaupten, und so ehrlich bin ich zu mir selbst, wäre das jetzt so vor 15, 20 Jahren passiert, dann wäre ich durchgetreten, also nicht. Also, da weiß Gott, was wäre passiert, ne? Also, da wäre dann wahrscheinlich genauso, hey, hätte ich gedacht, ich bin da der Mittelpunkt der Erde, das Maß aller Dinge, ja, die Welt dreht sich um mich und ich bin der wichtigste Mensch auf dem Planeten. Aber dadurch, dass ich 37 war und Familienvater, 4 Kinder, 2 eigene, 2 Stiefkinder, schon ein bisschen was erlebt habe, so anders im Leben stehe, konnte ich das für mich anders einordnen, auch ein Stück weit.
Ja, also ich finde das Krasse so, dieses soziale Ding, also auf welcher Plattform auch immer, hat der Menschen, also das ist jetzt nicht despektierlich wie dir, die Möglichkeit gegeben, nach vorne zu treten, dann weißt, Aufmerksamkeit zu generieren. Das gab es ja früher auch nicht, halt, weißt du?
Das gab es ja.
Ich sage jetzt einfach mal provokativ, jeder Hans Wurst hat jetzt die Möglichkeit, Fitness-Influencer zu sein. Dies, also keiner erfindet die Welt neu, aber jeder kann ja auf seine Art und Weise Impact schaffen, so wie du das ja auch machst, was gut ist. Aber das gab es ja früher nicht und das finde ich eine krasse Möglichkeit für jemanden halt, weißt du? Man muss es nutzen, aber wenn man sich das wirklich mal so bewusst macht, was für einen Impact man auch machen kann nach außen und so, finde ich das extrem.
Ja, das ist irre, weil ich glaube, du kommst auch noch aus der Zeit mit linearen Medien, so, ne, TV, ja. Zeitung, fertig, ja. Mehr gab's nicht, da gab's keinen Facebook, Insta, Snapchat, TikTok und keine Ahnung, dann wirst du über Nacht irgendwie viral, berühmt, hast du dich gesehen, sondern du wurdest halt berühmt, wenn du halt im TV warst oder irgendwie in der Zeitung mal erwähnt wurdest, wobei ein Zeitungsbericht macht dich noch lange nicht berühmt und ein TV-Beitrag auch nicht, aber so, das war so die Range, welche Möglichkeit du früher hattest, irgendwie berühmt zu werden, so, und heute.
Ja, oder du hast halt krass was gemacht.
Genau.
Also wurdest Sportler oder keine Ahnung, hast
Musiker.
Eine Erfindung gehabt oder Musiker oder sonst irgendwas und so, weißt?
Hast halt andere Möglichkeiten gefunden, nach außen zu treten. Aber wie war das für dich damals? Du warst ja relativ jung, als du ja aktiv Sportler warst und dann auch.
Ich bin mit 15 von zu Hause weg nach der Realschule, wollte hier Schule beenden. Nach einem Jahr habe ich aufgehört, habe eine Ausbildung gemacht bei Feinkost Böhm.
Sitzig. Ich habe bei Feinkost Böhm mein Praktikum damals gemacht, mein Schulpraktikum, ja. Da war das auch in der Kalverstraße.
Nee, ich war in Mangen bei der Zentrale. Und das war meiner Mutter auch wichtig, so eine Ausbildung zu haben. Und dann bin ich ganz normal über die Amateure zum Profis gekommen. Und den ganz normalen Weg gegangen. Und man gewöhnt sich einfach dran.
War das so ein Prozess, dass du immer gemerkt, also du wurdest ja faktisch immer berühmter, berühmter, berühmter. Da sind ja wahrscheinlich die ersten Leute auf dich zugekommen, die ein Autogramm von dir wollten.
Ja, erster Profivertrag halt dann und so, was bei den Profis mit dabei. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Prozess, den man dann durchgeht.
Wie krass war das denn so in der Entwicklungskurve für dich, dass du solche Sachen mitgemacht hast, so heute, so, wenn du das so rückblickend betrachtest, auch jetzt gerade, dass du Daddy bist, so, weil dein Sohn wird ja sicherlich auch von den sozialen Medien geprägt.
Ja, ja.
Da hast du doch bestimmt einen ganz anderen Blick drauf.
Boah, was habe ich mitgenommen? Also, ja, also man ist ja in so einem Team, man ist auf einmal irgendwie in diesem Prozess drin, bist halt in diesem Fußball, weißt? Also ich kann es schwer beschreiben, was es mit einem macht, weil ich keinen Vergleich habe zum normalen Arbeitsleben damals. Deswegen war das, was ich geliebt habe, habe ich praktisch zum Beruf gemacht, in Anführungszeichen. War auch nicht immer einfach, aber man lernt tagtäglich von Trainern, von Mitspielern etc. und so. Im Nachhinein, klar, mit dem Bewusstsein jetzt, hätte ich viele Dinge anders behandelt oder mich selber anders verhandelt, weil ich war auch nicht wirklich so der diplomatischste Typ früher.
Warst du sehr impulsiv auch so, oder?
Ich hatte schon immer auch, ja, ich habe immer auch damals schon so für mich den Trieb gehabt, andere zu sagen, hey, mach das und das, damit du besser wirst oder auch für die Gemeinschaft stattfindest. Mit so Ego-Typen hatte ich schon immer Probleme. Aber ich hatte auch mit Trainern Probleme, dann einfach mal zu sagen, hey, lass uns das mal so und so machen, wenn du eine eigene Meinung hast. Können auch nicht viele mit umgehen. Ich war ja zweimal auch vereinslos. Also es ist auch heftig gewesen letztendlich. Musste ich viel lernen. Es war auch für mich so Prozess und auch mal wieder auf den Boden zurückzukommen, auf die Tatsachen, um da einfach für mich als Mensch auch zu lernen.
Wenn du jetzt ja vereinslos bist, wie du so schön gesagt hast, dann du gehst ja nicht zum Arbeitsamt danach, ne? Also es ist ja nicht so, wie ich werde jetzt arbeitslos und dann muss ich zur Bundesagentur gehen und sagen, hi, hier bin ich. Vermittelt mich mal wieder. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du jetzt als Profifußballer vereinslos bist? So? Also
bin auf dem Dorf ganz alleine gewesen, habe trainiert mit einem Torwarttrainer und gehofft, dass irgendwas wiederkommt. Also, dass ich wieder einen Verein kriege. Und das Krasse war damals, hat trotzdem Angebote, auch zum Beispiel von Bastia, Frankreich, Korsika, wunderschöne Insel und so, aber ich hatte kein gutes Gefühl, dahin zu gehen. Und habe dann auch abgesagt. Und dann entscheidest du dich ja wieder, so
vereinslos zu sein,
allein irgendwie auf dem Dorf weiter zu trainieren. Und das war schon richtig krass hart, einfach so da durchzugehen, aber dann auch trotzdem weiterzumachen und so, weißt. Und dann
im Hinblick darauf, dass ein Verein kommen kann, der,
ja, hätte auch nichts mehr kommen können bis zum Winter. Der Horst Held war damals Mitspieler von mir, Manager vom VfB, der war auf Schalke und der hat mich dann nach der Transferperiode nach Schalke geholt, aber nur weil Ralf Rangnick damals weg war, der hätte mich niemals mehr nach Schalke geholt, weil ich unter ihm in Hoffenheim hatte einen Trouble, keinen neuen Vertrag mehr gekriegt. Und Ralf Fährmann hat sich damals Kreuzband gerissen. Die zwei Gründe, Faktoren waren praktisch der Ausschlaggebend, dass es nochmal Champions League spielen durfte und so, weißt. Und da lernst du dann schon so, okay, was es eigentlich heißt, Fußballspieler sein zu dürfen auch. Für mich war es auch ganz komisch, kein Geld mehr zu verdienen. Obwohl, klar, du irgendwie ein bisschen was auf der Seite hast, aber das war ein komisches Gefühl, einfach auch nicht mehr gebraucht zu werden.
Würdest du sagen, das war Zufall oder Schicksal?
Ich sag, das Wort Zufall kannst du streichen aus deinem Wortschatz.
Ja?
Ja.
Warum?
Weil es alles so sein soll, wie es kommen. Ja, wie es kommen soll, einfach für einen. Es war immer das, was für dich bereit ist, sozusagen, halt, weißt?
Auch wenn du wahrscheinlich im ersten Moment denkst, was soll die Scheiße, warum ich? Rückblickend betrachtet wieder.
Absolut, absolut, klar.
Aber merkst du dann so, es war Teil des Prozesses.
Ich finde immer so, es passiert nichts umsonst, alles hat seinen Grund, warum es so passieren soll. So hart es auch ist, egal was es ist letztendlich, aber es muss so sein letztendlich irgendwie.
Jetzt habe ich tatsächlich, das wusste ich bis.
Also ich finde immer so ein Unterschied, man ist nicht ausgeliefert und weil.
Man muss sich nicht dem ergeben und sagen.
Nee, es ist kein Schicksal, aber du kannst schon trotzdem mit deinem Energiefeld, das hört sich jetzt sehr esoterisch an.
Nee, überhaupt nicht.
Aber ist auch so ein Männerding, wo viele nicht sagen, okay, bleib mir weg mit dem Scheiß. Aber ich glaube schon, dass man viel mit seiner Energie letztendlich steuern kann, wo der Weg hingeht. Wenn du jetzt weiter in der Metzgerei gehockt wärst und irgendwie Trübsal geblasen hättest und so, würden wir heute nicht hier sitzen.
Nee.
Ja, ist so.
Ja, es gibt einen ganz tollen Satz von einem Kollegen von mir, der gesagt hat, egal wie ausweglos die Situation ist, sei immer gnadenlos positiv.
Ja.
Weil er sagt, hey, die Kraft der Gedanken kann Berge versetzen.
Absolut.
Wenn du Trübsal bläst und jammerst und meckerst,
dann kommt auch nur das zu dir.
Genau. So das, was du raussendest von dir, von deiner Körpersprache, von deiner Energie, was du dir vorstellst, was du dir wünschst oder wo die Reise hingehen soll, das beginnt ja erstmal mit dir selbst. Und dann kommt ja dann irgendwas zurück vom Leben. Jetzt hältst du ja tatsächlich, also das wusste ich nicht bis dato, ich habe ein bisschen recherchiert.
Immer dieser Rekord, also.
Der hat schon gar keinen Bock mehr, auf die Frage einzugehen. Ich werde immer nur reduziert auf diesen Rekord.
Es gibt zwei Sachen, auf die ich reduziert werde. Einmal Rekord und das zweite?
Valencia.
Nein, Bochum.
Okay, ich dachte Valencia, dass du den,
ja,
dass
du den damaligen. Da du so gut connected bist mit dem Fußball. Es gab so ein Spiel, zweitletztes Saisonspiel, Meisterschaftssaison. Ich habe einen krassen Ball gehalten. Und das war eigentlich so das einzige Spiel, was ich für den VfB jemals gemacht habe. Und eben den Rekord. Aber schön, das sind zwei positive Sachen. Von daher ist auch gut.
Ja, also es waren ein paar Dinge, die ich so gelesen habe oder rausrecherchiert habe. Fand ich krass, dass du immer noch den Rekord hältst. So die meiste Anzahl an Minuten, ohne ein gegnerisches Tor kassiert zu haben. An zweiter Stelle kam Oliver Kahn und an dritter Stelle Manuel Neuer. Völlig irre. Also bist ja schon, wie lange bist du jetzt raus aus dem aktiven Fußball?
Ja, 10 Jahre. Und das war damals 2003, 2004. Da Alter. Sieht man mal, wie alt ich geworden bin. Ja, ich sag immer, es ist ja nicht mein Rekord, sondern alleine hätte es ja nie geschafft.
Ja gut, es ist ja Mannschaftssport am so Ende des Tages. Ne? Es haben ja alle irgendwo dazu beigetragen, dass kein gegnerisches Tor kam. Du natürlich so als letzte Instanz im Tor, aber du hast ja noch 10 Personen, die vor dir sind, die versuchen, den Ball
deswegen,
aufzuhalten.
Deswegen, also das ist Mannschaftssport. Klar, ich war wirklich gut drauf in der Phase. Felix war unser Trainer, ich war richtig fit. Aber in der Saison hatten wir auch zum Beispiel, oder in der Phase, 11 Meter gegen uns, weißt du? Wenn der reingegangen, gäbe es diese Serie nie. Also
ja, okay.
Habe es gehalten, okay. Aber im Endeffekt ist es ja so ein Mannschaftsding gewesen, so eine Gemeinschaft. Und das, was halt durchkam, habe ich dann auch irgendwie gehalten halt.
Also brüstest du dich nicht selber mit diesem Rekord zu?
Nee, mich fragen auch viele, hey, wie ist das so? Und ich sage immer, hey, ich wache jetzt nicht jeden Morgen auf. Und
ich bin Rekordhalter.
Geil, so, immer noch Rekordhalter und so. Ist halt eine Zahl. Und ich sage, irgendwann wird der auch gebrochen, was ganz normal ist. Manche sind immer wenn irgendwie einer oder eine Mannschaft da dran kratzt, dann kommen sofort Interviews und fragen so, hey,
ernsthaft?
Wie ist das? Ja, ist immer so. Also gab's jedes Jahr ist es regelmäßig der Fall, dass eine Mannschaft mal so 5, 6, 7 Spiele kein Gegentor bekommt oder so. Und dann geht's da, kommen sie
zu. Dann kommen die Presseanfeinde, so, hey, Timo, wie fühlst du dich, wenn dein Rekord gebrochen wird? Kannst du da nachts noch ruhig schlafen?
Klar.
Also für mich war
ich war auch froh, dass er vorbei war irgendwann, weißt du, weil alle haben nur noch gezählt und so. Und jetzt wird's auch irgendwann mal Zeit, dass irgendwann mal der Rekord gebrochen wird, dann darf das jemand anders.
Ich glaube, du bist es halt sicherlich auch irgendwann mal leid, so über Jahre hinweg immer das gleiche Thema durchzukauen, ja. So, ich glaube, okay, ein Jahr, zwei, drei, mal drüber zu reden, aber du bist jetzt 10 Jahre raus und ich kann mir vorstellen, wenn du jedes Jahr...
So wird es dir auch gehen. Also man wird ja immer auf das reduziert, was man macht. Die Leute kommen zu dir und sagen, hey, keine Ahnung, wie ist Finanzierung, wie ist das, kann ich Immobilien kaufen? Kommt ja auch jeder zu dir und sagt so...
Ja, es hat heute Morgen einer, also kurz bevor du kamst, Achtung, hat einer angerufen im Büro, sagt, hey, ich bin rangegangen, also ich spreche mit Immo-Tommy persönlich, sag ich, ja. Ja, ich habe da eine Frage wegen Schufa. Dann sage ich, okay. Ja, ich habe da 2 Einträge, die gelöscht werden sollten. Ich habe die beglichen, die Beiträge. Wann werden die gelöscht? Sag ich, dir schon
bewusst. Warum sucht er dich an?
Dir schon bewusst, dass du nicht bei der Schufa anrufst. Ja, aber du hast ja schon Videos zu dem Thema gemacht, sag ich. Genau, ich habe schon Videos zu dem Thema gemacht. Das macht mich aber noch lange nicht so Schufa.
Klar.
Nur weil ich jetzt vielleicht Food-Tester bin, heißt noch lange nicht, dass ich Gourmet-Koch bin. Mhm. Ja. Dann habe ich gesagt, hey, sorry, also ich werde jetzt hier keine rechtliche Beratung geben zum Thema Schufa oder was weiß ich, nur weil ich mal 2, 3, 4, 5, 6 nette Schufa-Videos gemacht habe. Aber du hast dem damaligen Topscorer eine ordentliche psychische Delle verpasst in Valencia. Nummer 1 Torwart, dann bist du gekommen und hast ihn vom Thron gestürzt, habe ich gelesen.
Du meinst Canizares?
Ja.
Ja, war keine einfache Zeit, weil ich einfach auch immer ein gutes Verhältnis zu meinen Mittorhütern haben wollte oder eigentlich immer hatte, so Konkurrenten, aber immer war so die, also die Rollen waren klar verteilt meistens und mit dem war ich nie so richtig warm. Klar, das war so der Hero, eigentlich sollte er auch weg sein, als ich dann dahin kam, dann hat er irgendwie nochmal einen neuen Vertrag überraschend unterschrieben und dann war das immer so ein Hin und Her, weißt. Und dann kam Ronald Koeman, weiß nicht, ob der das was sagt. Und er hatte den Auftrag, so die Vereinsikonen, Canizares, Albelda, da waren noch ein, zwei andere, so rauszuschmeißen. Aber die waren immer noch da. Und seitdem war dann auch echt extrem schwierig. Und er hat sich einfach auch immer scheiße verhalten. Aber hey.
Dem Team gegenüber oder dir gegenüber auch vor allem? Oder
schon nur mir gegenüber, klar.
Wie lange musstest du diese Konstellation so aushalten? Wie lange ging die Zeit?
Also es war insgesamt 1,5 Jahre in Valencia und er war ein Jahr dann noch da. Und dann im zweiten Jahr kam praktisch ein neuer Trainer mit neuem Torwart. Und damals war auch EM aus. Mhm. Das hat mich mental brutal runtergerissen, weil es so Überraschung war. Und da war es praktisch dann vorbei, meine Zeit in Valencia. Weil ich war wirklich down und konnte halt einfach nicht performen. Und dann kam nochmal ein neuer Torwart, der hat das erste Spiel gemacht. Und dann bin ich da nicht ins Stadion gegangen, weil ich einfach platt war. Und dann habe ich sozusagen noch ein halbes Jahr, war ich zwar da, aber ich habe einfach mittrainiert. Der Trainer hat mich dann praktisch zur Seite gepackt. Und im Winter bin ich dann nach Hoffenheim gegangen.
Also einfach mehr oder weniger die Vertragsbedingungen noch erfüllen?
Ja, ich hatte eigentlich länger Vertrag. Mhm. Aber wollte dann halt dann auch weg.
Das ist krass, also... Wenn ich das so höre als Außenstehender, und deswegen sage ich ja, ist es vielleicht auch ganz gut, dass ich so nicht so krass in diesem Fußballgame drin bin, sondern das so ein bisschen als normale Person wahrnehme, dann stelle ich mir das vor, wie wenn Daimler und BMW irgendwie Tür an Tür arbeiten müssen oder zusammenarbeiten müssen, eigentlich so die Hardcore-Konkurrenten.
Scheißsituation, ne?
Also ich versuche so solche Vergleiche zu ziehen und dann ein Jahr lang bist du quasi in einem Team mit jemandem, der so hardcore dein Konkurrent ist, mit dem du nicht wahr wirst und irgendwie hast du ihm ja dann auch noch seinen Thron streitig gemacht. Mhm. Wie ist das mental?
Bestes Beispiel ist eigentlich noch, ich bin so kurz vor knapp nach Lissabon gegangen auch, da war ich auch vereinslos und bin dann Ende August, muss man ja wechseln sozusagen. Und da habe ich nie eine Rolle gespielt halt, weißt. Ich bin dahin, der Torwart war so eigentlich die klare Nummer 1, aber Konkurrenten gebraucht. Und der Trainer hat mir nie eine Chance gegeben, letztendlich da auch reinzukommen. Im Winter habe ich dann gesagt, hör zu, wenn ich nicht spiele, dann brauchst du mich auch nicht mehr mitzunehmen zum Spiel. Und ab dem Zeitpunkt war ich am Wochenende immer zu Hause geblieben, einfach nur noch trainiert. Und wenn du irgendwo bist und hast keine Aufgabe, dann kannst du am schönsten Ort der Welt sein, dann macht es einfach keinen Bock. Also dann hast du so eine innerliche Leere, dann bist du einfach, ja, hast einfach keine Aufgabe.
Dann, wie hast du es aber trotzdem mental geschafft, zu sagen, ich gehe trotzdem jeden Tag trainieren?
Weil musst du ja letztendlich auch.
Um fit zu bleiben.
Ja, du bist ja dann trotzdem da, hast Vertrag und du machst es dann halt, du musst ja durchziehen. Und das ist schon was, was man auch letztendlich auch nach der Karriere mitnehmen kann, halt, weißt du, so einfach durchzuziehen, zu machen. Es läuft ja nie so. Mhm. Du hast jetzt auch deine ersten Erfahrungen die letzten 12 Monate, hast du gerade gesagt, wie es halt mal ist, auch auf die Fresse zu kriegen. Mhm. Das gehört einfach dazu. Da musst du einfach zum Platz des anhören, aber dran wachsen. Mhm.
wenn ich das jetzt so ein bisschen relativiere oder beziehungsweise im Vergleich ziehe, würdest du sagen, das ist, wenn ich jetzt so ein normal arbeitender Mensch bin, würdest du das vergleichen, dass es mit einem Job ist, auf den du eigentlich keinen Bock hast, wo du aber sagst, hey, der bezahlt meine Rechnungen, meine Miete, meine Familie wird dadurch ernährt und ich muss trotzdem durchziehen, Augen zu und durch, wenn du durch so eine Phase gegangen bist?
Was? Ja, so eine Phase kann man schon mal durchmachen. Aber wenn du es jetzt so plakativ sagst, findest, kann man trotzdem, muss man den Mut haben. Wenn es nicht das ist, wo du wirklich so Feuer und Flamme da bist, muss man schon irgendwann sagen, okay, ich suche mir einen anderen Weg. Viele bleiben ja dann immer in der Situation und sind dauerunglücklich.
Mhm.
Und ich finde, da gehört schon noch irgendwie, das wäre kein Zustand für mich, so ewig in so einer Situation zu bleiben. Eigentlich einfach, man braucht den Mut, auch dann einen neuen Weg zu gehen, auch nicht zu wissen, okay,
was passiert ist.
Was passiert ist.
Gewisse
ja, Art. Genau. Also es wäre kein ewiger Zustand.
Wie würdest du Glück beschreiben?
Boah, große Frage. Was ist deine Definition?
Nee, jetzt machen wir mal nicht das Spiel mit Frage, mit Gegenfrage auf die Frage zu antworten.
Glück ist schon so eine Entscheidung, würde ich sagen. Mhm. Es ist eine Entscheidung, jeden Tag sich entweder wirklich so für Fülle zu entscheiden und nicht eben für den Mangel, mit dem man lebt. Also es ist schon viel Lebenserfahrung, aber letztendlich schon eine innere Einstellung.
Zum Leben.
Zu leben, ja. Also es gibt nicht den Zustand, dauerhaft im Glück zu sein.
Jeden Tag,
funktioniert nicht.
Day, alles ist geil, alles ist
geht
schön.
Nicht. Aber es ist trotzdem, wenn man merkt, hey, irgendwas kostet mich Kraft und so, ich fühle mich nicht so geil, wirklich wieder dafür zu entscheiden, so, was ist denn heute schön, wenn es nur Kleinigkeiten sind.
Ich würde sagen, wenn ich das so ein bisschen zwischen den Zeilen lese, was du sagst, ist, dass auch Dankbarkeit irgendwo eine Rolle spielt.
Auf jeden Fall. Also ich habe viel gemacht, auch so Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, gerade so die letzten 2 Jahre. Ich habe früher auch mal Psychotherapie und so gemacht. Und
also du hast sie in Anspruch genommen oder hast du?
Nee, in Anspruch genommen.
Mhm.
Also und auch gerade so die letzten 2 Jahre haben wir schon viel gelehrt. Und deswegen glaube ich, es ist extrem wichtig, sich mit seinem Inneren, mit der Persönlichkeit, die man letztendlich selber drauf ist, zu beschäftigen.
Das ist gut, dass du das ansprichst, weil ich habe auch schon in der Vergangenheit darüber geredet, in vielen Interviews so, dass ich gesagt habe, hey, ich habe damals mit 17 auch Depressionen, Panikattacken, Angstzustände gekriegt, schon relativ früh, bedingt durch Kindheit, auch Scheidungskind hier. Mein Vater war witzigerweise auch Alkoholiker war alles nicht ganz so rosig, was eben dazu geführt hat, eben dass die Psyche irgendwann dir dann die Grenzen aufzeigt und war dann auch mit 22, 23 so ein Jahr lang in Therapie und spreche dann auch immer offen darüber. Mhm. Und interessanterweise, Menschen, die mich noch nicht kennen oder die noch nicht wissen, dass ich darüber geredet habe, ist so, wenn du irgendwo drüber sprichst, wie zum Beispiel, wo ich jetzt auf dem Event war, wo ich vor 15.000 Leuten geredet habe, und da habe ich das Thema auch angesprochen und ich gehe da relativ offen damit um. Mhm. Weil das erste Ding, was ich damals gemerkt habe für mich persönlich war, als dieses Problem oder diese Herausforderung mit der Psyche auftrat, ist, was mir persönlich extrem geholfen hat über die Zeit hinweg, ist, offen damit umzugehen.
Mhm.
Umso mehr du dich verschließt, umso schlimmer wird's. Und das Krasse ist, wenn du damit nach draußen gehst und offen darüber sprichst.
Menschen resonieren.
Genau. Wie viel zurückkommen und sagen, Alter, ich hätte niemals gedacht, dass du das hast.
Mhm.
Dann frage ich so, was heißt denn, du hättest niemals gedacht, dass ich das habe? Was glaubst du, welche Art von Menschen psychische Probleme haben? Ich sage heutzutage, jetzt in der Zeit, in der wir leben, jeder zweite oder jeder dritte hat psychische Probleme. Völlig gleichgültig, ob du reich, arm, Fame, Macht, keine Ahnung, wie auch immer dein Status ist oder dein Kontostand.
Mhm.
Jeder zweite, jeder dritte hat psychische Probleme. Aber die meisten, entweder wissen die es nicht, wollen sie es nicht eingestehen oder, was das Schlimmste ist, wie ich finde, aus persönlicher Erfahrung verdrängen es. Du gehst aber offen damit um.
Ja, auch da, weißt du, ist ja so ein Thema, wo viele Menschen sich schwer tun, damit umzugehen oder darüber zu reden, weil sie denken, sie sind schwach.
Mhm.
Und sich verletzlich zu zeigen, macht angreifbar.
Mhm.
Und dann lieber, hey, ich rede lieber nicht drum. Drüber, ich behalte es in meinem stillen Kämmerchen und du sagst, es wird immer schlimmer. Aber ich glaube, wenn man offen drüber redet, öffnet sich der andere eben auch, weil am Endeffekt ist wie, keine Ahnung, wir machen Sport, um uns zu stillen, um uns gut zu fühlen und so und der Kopf, das Innere ist genauso ein, ich sage jetzt mal Muskel, den man letztendlich trainieren kann, aber auch wo man sich öffnen kann. Also was soll passieren, was ist Worst Case jetzt, was soll dir passieren, wenn du jetzt drüber redest? Also mir kann niemand was anhaben, deswegen, nee, weil ich offen drüber rede. Kann für sagen, hey, das ist ein Waschlappen, okay, das ist seine Meinung, aber ob
das so ist, ja. Also für mich war das damals sehr hilfreich, als ich das erste Mal offen darüber geredet habe. Warum? Ich weiß nicht, wie es dir ging. Aber als die ersten Menschen resoniert haben, wie du sagst, ne, und gesagt haben, okay, mir geht's auch so krass, ich habe das seit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jahren. Aber ich rede nicht so gern offen darüber, weil ich verurteilt werde. Aber jetzt, wo du es ansprichst, so, dann kommt ja was zurück. Und für mich war es halt damals sehr hilfreich, weil als das so losging mit meinen psychischen Problemen oder mit den Herausforderungen, dachte ich immer, ich bin alleine. So, nur ich habe das. Es gibt niemanden auf dem Planeten, dem es auch so geht. Und dann hast du immer mehr gemerkt, je mehr du dich geöffnet hast und offen mit dem Thema umgegangen ist, ich hatte so das Gefühl, so ein bisschen so diese Probleme, die hier drin waren, die haben so ein bisschen deinen Körper verlassen. Jetzt werden wir wieder esoterisch. Das hat so ein bisschen deinen Körper verlassen und da kam dann was zurück. Und durch das hast du gemerkt, dass so, ey, du bist nicht falsch, du bist richtig. Ist ja auch immer wichtig, dann nochmal da zu differenzieren und zu sagen, hey, nur weil du jetzt diese Herausforderungen hast, bist du jetzt kein schlechterer Mensch.
Gar nicht.
Im Gegenteil. Und andere Menschen sind auch davon betroffen. Und das Krasse ist, wenn du mit Menschen auf einmal redest, merkst du, wie du anderen Menschen dabei hilfst, weil die sagen, ey, wenn der schon davon betroffen ist, ja, weil die denken, weiß Gott, was ich bin.
What's the fucking problem letztendlich, heißt so.
Am Ende des Tages kochst du genauso mit heißem Wasser wie ich. Ein Ronaldinho, ein Muhammad Ali oder was weiß ich, sind ja alle Menschen, völlig gleichgültig. Wir haben ja alle ein Hirn und alle unsere Päckchen mitzutragen und zu verarbeiten schlussendlich. Deswegen macht es sich nicht schlechter oder schwächer, wenn du offen über Herausforderungen sprichst, im Gegenteil. Deswegen finde ich das geil, wenn so Personen, die im öffentlichen Leben stehen, wie du zum Beispiel, damit umgehen und sagen, hey, ich habe meine Herausforderung gehabt, ich war in Therapie und jetzt, du führst aber dadurch ein besseres Leben.
Klar, darum geht es letztendlich.
Ja. Aber du hast ja auch eine Vorbildfunktion für deinen Sohn, ne? Weil du deine Themen hast, du willst ja auch zeigen, hey, in frühem Alter kann man ja schon konfrontiert werden, wenn du in der Schule gehänselt wirst, gemobbt wirst, keine Ahnung, wie stauen sich denn psychische Probleme an? Mhm. Ne, wenn man da so einen Vater hat, der so offen ist dafür, den Themen gegenüber, und dann auch mit dem Sohn ins Gespräch, oder mit dem Kind, egal, Sohn, Tochter, whatever it will be, ins Gespräch gehen kann, ist das viel wert. Ist das sehr viel wert. Weil ich erinnere mich damals, als ich noch beim Snipes gearbeitet habe, hat mir ein Arbeitskollegen, wir waren 20 oder so, ein Typ, der immer gut drauf war, der gelacht hat und am nächsten Tag kriege ich mit, so der hat sich erhängt.
Ja, übel.
Einfach so.
Klar. Du schaust dann in die Menschen rein.
Wenn du ihn siehst oder gesehen hast, der war lebensfroh. Und dann dachtest du, was muss in ihm drin vorgegangen sein, dass er diese Entscheidung getroffen hat?
Ja, Verzweiflung hat.
Und umso schöner ist, wenn du halt vorher schon erkennst, dass du irgendwie nicht glücklich bist oder dass irgendwas in dir ist und dir Hilfe suchst.
Ja, finde ich gut. Ich auch.
Timo, war ein sehr entspannter Talk.
Haben wir schon. Wir sind drüber sogar.
Wir sind sogar drüber. Ja. Hättest du wahrscheinlich nicht gedacht, dass wir eine Stunde aushalten. Nee. Aber ich weiß nicht, wie deine anderen Interviews oder Podcasts gingen, aber du merkst, ich habe mich nicht so sehr an das Fußballthema geklemmt.
Ja, ich liebe das ja. Da habe ich schon tausendmal drüber geredet, aber das ist so lieber Deep Dive, als irgendwie so irgendwelche Themen abhandeln, über einen Rekord sprechen. Scheißegal. Deswegen habe ich zum Beispiel auch einen Podcast, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber Jürgen Klopp war da, der hat auch relativ große auch
Aufmerksamkeit?
Naja, wie heißt der Podcast? Keine Ahnung. Ich liebe Jürgen Klopp zuzuhören, weil er einfach ein geiler Typ ist. Der sagt auch so, hey, ist eigentlich scheißegal, ob ich jetzt dreimal die Champions League gewonnen habe oder einmal. Und jeder Spieler, der mit dem zusammengearbeitet hat, das ist wie so eine Vaterfigur, weißt du? Also einfach.
Du merkst aber auch bei ihm, also ich kenne ihn nicht, ich bin jetzt auch nicht so tief, aber was ich so als Außenstehender kenne, ist, der lebt und liebt es ja, was er macht. Also das ist ja wie eine Lebensaufgabe.
Ja. Und ich habe ihn letztens getroffen beim VfB und dann, wir hatten damals auch, als ich nach Hoffenheim bin, hätte ich auch nach Dortmund gehen können. Und wir haben dann auch gesprochen und so und ich fand es beeindruckend, der hat immer noch Sachen gewusst von damals und so.
Von was, dir?
Obwohl ich nie bei ihm Spieler war. Und fand es krass. Also es zeigt brutal viel über seinen Charakter und auch über die Einstellung seiner Menschlichkeit und so. Am Ende kommt es darauf an. Und ja, es ist scheißegal, ob du den Titel du jetzt hast oder wie viel Geld auf dem Konto.
Das ist doch mal ein geiles Abschlusswort, was mich sehr freut. Schön, dass du da warst.
Danke dir für die Möglichkeit.
Sehr gerne. Der erste Fußballer jetzt hier oder ehemalige Fußballer. Heute bewegt er sehr viel in andere Richtungen. Impulsgeber, will Menschenleben verändern. Macht es ja auch schon auch tagtäglich ein Stück weit mit dem, was du tust. Finde ich gut, dass du die richtigen Werte mit nach außen gibst und Ja, freue mich vielleicht irgendwann mal auf einen zweiten Talk mit dir.
Danke dir.
Sehr gerne.